Also Katrin, ich muss dir unbedingt noch von meiner Entdeckung auf Fantasy erzählen.
Ich bin gespannt. Was hast du gefunden?
Ich habe ein Audio gehört. Oh mein Gott, das war so intensiv. Du hast echte Paare gehört, also es war so nah und authentisch. Wirklich krass.
Hey, schick bitte mal rüber. Ich muss selbst noch mal ein bisschen mehr erkunden. Aber ich finde direkt schon vom ersten Eindruck, das ist das, was Fantasy wirklich besonders macht. Da geht es ja auch nicht nur ums Zuhören bei den Geschichten, sondern auch um das Erkunden der eigenen Lust. Egal, worauf man steht und welche Kinks man so hat. Man könnte auch salopp sagen, es geht wirklich auch ums Mitmachen. Also ich finde es mega.
Ja, ich auch. Und ich kann wirklich nur sagen, probiert es selbst aus. Mit dem Code STARKEFRAUEN, groß und zusammengeschrieben, gibt es einen Monat kostenlos. Ja, testet mal das Angebot.
Ganz einfach, ihr geht auf femtasy.de, femtasy, und gebt den Code ein. Der ist speziell nur für unsere Community. Viel Spaß.
Viel Spaß.
Hallo und herzlich willkommen zu unserem wunderbaren Podcast Starke Frauen. An meiner Seite natürlich, wie immer, ihr wisst doch Bescheid, die wunderbarste, tollste, beste, klügste und fröhliche? Fragezeichen heute? Doch, du bist ein bisschen, ich würde nicht sagen müde, aber nichtsdestotrotz kommt hier das trommelwirbelnde Kim Seidler. Wee, wee, wee.
Die Sirene am Ende ist aber auch großartig. Und natürlich an meiner Seite die großartige, großherzige, beste, schönste, liebste, großartigste und einfach nur genialste Katrin Jakob.
Ach, liebe Kim. Ja, wir sind heute ein bisschen in dieses Intro gestolpert, weil wir tatsächlich beide so ein bisschen
fertig sind.
Neben der Kappe sind. Vielleicht ist es die Frühjahrsmüdigkeit, vielleicht auch irgendwas anderes. Wir möchten nicht ins Detail gehen.
Nein.
Aber genau.
Genau. Ja. Wir haben schon Juni, Katrin. Ich habe irgendwie das Gefühl, gestern war noch Januar.
Also, ja, verrückt, oder? Das halbe Jahr schon wieder rum. Die Sommerferien stehen in einigen Bundesländern unmittelbar bevor. Abitur durch oder so gut wie. Und die Europawahlen liegen hinter uns, zumindest wenn diese Folge ausgestrahlt wird.
Ja.
Aber wir nehmen vorher auf, deswegen, ja.
Genau. So gesehen können wir noch nichts über das Ergebnis sagen, sondern nur hoffen, wirklich hoffen, dass der Rechtsruck ausgeblieben ist. Wie ihr wisst, haben wir uns ja hier einige Male entsprechend auch positioniert. Aber was wir sagen können, ist, dass wir euch heute eine wahre Europäerin vorstellen. Magst du das Geheimnis in Anführungsstrichen lüften?
Es ist mir natürlich ein großes Vergnügen, auch wenn ihr längst wisst, wer es ist. Heute stellen wir euch eine Frau vor, die sich seit 2018 in den Top 3 der Forbes-Liste der mächtigsten Frauen der Welt hält. Diese Liste haben wir ja schon das ein oder andere Mal angesprochen in diesem Podcast. Unsere Frau der Woche ist aber vielleicht gar nicht so bekannt, wie es ihrem Status angemessen wäre, finde ich jedenfalls. Mhm. Vielleicht, weil sie kein Staatsoberhaupt ist, sondern in einer anderen Funktion tätig. Oder, Kim?
Absolut, denn es handelt sich um keine geringere als, tada und tusch, Christine Lagarde. Sie ist eine französische Juristin und Politikerin der eher konservativen Partei, Les Républicains, also die Republikaner, wobei man wirklich sagen muss, dass es echt hier nicht zu verwechseln mit den aus den USA und schon gar nicht mit den rechtsnationalen Republikanern, die als Partei in Deutschland mal in den 90ern, ich weiß nicht, wer sich daran erinnern kann, eine größere Rolle spielten.
Christine Lagarde ist seit 2019 Vorsitzende der 1998 im Zuge der bevorstehenden Europäischen Währungsunion gegründeten EZB, das steht für Europäische Zentralbank. Und diese hat übrigens ihren Sitz in Deutschland, nämlich in Manhattan, also Frankfurt am Main, genauer gesagt am Willy-Brandt-Platz. Da war ich neulich auch wieder.
Ja, und ich bin gerade gestern Nacht daher zurückgekommen nach Hamburg. Genau. Die Ernennung zur EZB-Chefin ist für Christine Lagarde eigentlich nur die Spitze des Eisbergs. Denn bis zu ihrer Ernennung hatte sie einige wirklich wichtige Posten inne und hat sich Stück für Stück nach oben gearbeitet. Und vielleicht ist sie auch noch gar nicht an der Spitze angekommen. Wir werden sie weiter beobachten.
Mhm.
Es gibt aber auch natürlich Kritik, oder nicht natürlich, aber es gibt Kritik an Christine, die wir keinesfalls unter den Tisch fallen lassen wollen. Aber erstmal fangen wir wie immer in der Kindheit an.
In Indiana, summer means more than sunshine. It's hiking miles and miles of trails to magnificent views and cruising through caves on underground river rides. It's spending the night in a floating cabin and scuba diving into your next big adventure. is riding a horse and buggy through historic towns and camping with elephants at a wildlife park. It's anything but ordinary. Plan your trip at inindiana.com/summer.
Genau, ihr kennt das ja schon. Und es gibt eigentlich keinen Geburtstag, der leichter zu merken ist, Kim, besonders für dich, denn sie hat am gleichen Tag Geburtstag wie du, nämlich am 1. Januar,
Yay.
Auch nicht ganz im selben Jahr, nämlich 1956.
Ach, wart.
Da kam sie in Paris unter dem Namen Christine Madeleine Odette Lalouette zur Welt. Lalouette ist in dem Fall der Nachname, und zwar der ihrer Eltern Robert und Nicole, übrigens Katholiken. Und Christine war ein richtiges Professor- bzw. Lehrerinnenkind, denn Vater Robert war Dozent für englische Literatur an der Universität Rouen, einer Hafenstadt im Norden Frankreichs an der Küste der Normandie. Und Mama Nicole, geborene Car, war Lateinlehrerin. Und Christine hat noch drei Geschwister, Luc, Rémi und Olivier, sprich sie war die einzige Tochter von vier Kindern, von Nicole und Robert. Und die Familie lebte in der Hafenstadt Le Havre, etwa 60 Kilometer Luftlinie von Rouen entfernt. Ich finde es so schön, Luftlinie ist doch egal, aber naja, ihr könnt euch ungefähr vorstellen, da irgendwie in die Richtung 60 Kilometer. Beide Städte sind übrigens durch die Seine verbunden, die auch durch die Hauptstadt Paris fließt. Und die Mutter Nicole hat Christine wohl nachhaltig geprägt, denn 1973, da war Christine gerade 16 Jahre alt, verstarb der Vater Robert. Die nunmehr alleinerziehende Nicole blieb dennoch weiter berufstätig, erzog ihre vier Kinder, nähte selbst ihre Kleidung und vermutlich die ihrer Kinder, kümmerte sich um Reitpferde, fuhr Autorallies und sang in einem Chor. Also ja, die Financial Times zitiert Christine in einem Artikel, sie habe ihre Mutter Nicole als echte, und hier zitieren wir wirklich sinngemäß, Powerfrau, also so in der Übersetzung, beschrieben, die für Christine eine große Inspiration gewesen sei und die extremes Multitasking beherrscht habe. Klingt ganz danach. Ne?
Das klingt wirklich nach auch krassen Hobbys und auch wirklich einem unfassbaren Organisationstalent. Das Hobby Autorallyes fahren hat meine Mutter übrigens auch gehabt.
Wirklich? Ja. Sehr geil.
Das hat aber Christine unseres Wissens nach nicht von ihrer Mutter übernommen, sondern sie gehörte in ihrer Jugend für eine Weile der französischen Frauen-Nationalmannschaft im, haltet euch fest, Synchronschwimmen an und holte Verrückt. Sogar eine Bronzemedaille bei den französischen Meisterschaften.
Ja. Wow.
Sport als Disziplin war ihr ganz besonders wichtig. Zitat, die Zähne zusammenbeißen und lächeln. So wie, das kann man eigentlich kaum übersetzen, deswegen lassen wir es jetzt mal im Englischen so. Don't let the bastards get you down, waren zwei Zitate ihres Nationaltrainers, den Christine neben ihrer Mutter als einen ihrer Vorbilder bezeichnete. Na, wir gehen da ja auch immer gern drauf ein. Von ihrer Mutter übernahm sie aber auch eine große Vorliebe für elegante Kleidung. So beschrieb sie ihre Mutter, die ja ihre Sachen selbst nähte als Frau, die, Zitat, immer elegant sein wollte. Und wenn ihr jetzt mal im Internet nach Christine Lagarde schaut, dann wird schon sehr deutlich, wie sehr sie Wert darauf legt, wirklich elegante Garderobe zu zeigen. Sie hat auch verschiedene Hosenanzüge und zum Teil sehr auffälligen Schmuck, so Ringe, Ohrringe, Ketten und Broschen in zahlreichen Varianten. Aber witzig, kleine Anekdote, ihr Image-Experte riet ihr immer davon ab, nicht so auffällig. Wir erinnern uns an die Episode zu Angela Merkel, wo sie dann ja auch sagte so, oh Gott, da hatte sie den ersten Fauxpas in Anführungsstrichen, den tiefen Ausschnitt, und dann hat sie doch immer, ich glaube, 40 Varianten von ihrem Jackett im Schrank hängen lassen. Ich glaube, so einen ähnlichen Image-Experten hatte auch Christine Lagarde, aber sie hat gesagt, nö. Da gehe ich nicht drauf ein. Ich behalte meine Vorliebe für diesen auffälligen Schmuck. Ein Zitat von ihr dazu: Es berührt mich wirklich, dass so viel Schönheit so lange im Fels verschlossen bleiben kann und dass das Ganze dann durch Menschenhand, ne, zuschneiden und einfassen und auch schleifen, so viel Eindruck macht. Damit sind die wunderschönen Steine gemeint, natürlich, falls. Ne? Das klingt schon nach einer großen Wertschätzung und auch Faszination für das Schmuckhandwerk.
Absolut. Und in der Tat, ihre Eleganz ist auch schon auffällig. Ich habe vorhin auch noch mal nach Fotos gegoogelt. Und hinzu kommt dann noch ihre Körpergröße von 1,80 und ohne ihr selbst begegnet zu sein. Ich glaube, Christine Lagarde wirkt schon sehr beeindruckend. Mhm. Oder ist eine ja, stattliche Erscheinung, würde meine Oma sagen. Ne? Mhm. Aber wir wollen natürlich nicht auf die Oberflächlichkeiten hier eingehen. Es ist nur erwähnenswert, weil sie eben ein entsprechendes Auftreten hat, was sicherlich auch auf ihrem Karriereweg geholfen hat.
Ja,
und bis
könnte.
Sie dahin kam, genau. Wo sie jetzt ist und sich überhaupt diesen Schmuck und die Garderobe leisten konnte, hat sie natürlich auch total dafür gearbeitet. Ne? Du hast gesagt, sie ist Schritt für Schritt weiter nach oben gekommen. Zunächst hat sie ihre Mutter nach dem Tod des Vaters mit Nebenjobs unterstützt. Ein Jahr nach diesem tragischen Ereignis hatte sie dann auch ihr Abitur in der Tasche vom Lycée Claude Monet in Le Havre. Dank eines Stipendiums der Austauschorganisation AFS ging sie dann für eine Zeit in die USA. Wir wissen nicht genau, wie lange, aber schätzen mal mindestens ein Jahr. Mhm. Und schon ihr verstorbener Vater, der soll enge Verbindungen in die USA gehabt haben. Ab 1974 besuchte Christine die Holton Arms School, eine Mädchenschule in Bethesda in Maryland, also eher so in der Ostküste, das war eine private Eliteschule. Mhm. Nebenbei machte sie dann noch ein Praktikum im Congress, also dem US-Parlament in Washington D.C. im Büro von William Cohen, der später unter Präsident Bill Clinton in dessen zweiter Amtszeit, 97 bis 2001, Verteidigungsminister wurde. Bei dem Namen Bill Clinton und Praktikum sei noch mal kurz ein Hinweis auf unsere Folge 77 über Monica Lewinsky erwähnt, ja. Der ja wirklich auch extrem Unrecht getan wurde.
Ja.
So, 1974 war übrigens auch das Jahr der sogenannten Watergate-Affäre rund um Präsident Richard Nixon, an deren Aufdeckung die Washington Post damals maßgeblich mitwirkte. Und auch hierzu haben wir eine Episode gemacht, nämlich die 47, das ist wirklich schon lange krass, her, ne? Über die US-amerikanische Verlegerin Katharine Graham.
Mhm. Auch schon lange her, wirklich, ja. Hast du recht. Aber immer wieder wichtig zu erwähnen, welche Rolle auch die freie Presse beim Aufdecken politischer Machenschaften spielt und spielte. Aber jetzt zurück zu Christine. Die hat nach ihrer Rückkehr nach Frankreich eine ganze Menge studiert.
Mhm.
Gut aufpassen jetzt.
Ich schreibe mit.
Zunächst studierte sie Politikwissenschaften in Aix-en-Provence. Also das ist die
Aix-en-Provence.
Genau, in Aix-en-Provence. Das ist die Landeshauptstadt der Provence im Südosten von Frankreich. Ach, in der Provence war ich gerade so schön.
Ja, ja.
Aber ich will nicht ablenken. Also, wir merken uns Politikwissenschaften. Das studierte sie auch am Institut d'Études Politique und auch in Paris. Dann absolvierte sie Masterabschlüsse in Wirtschaftsrecht und Anglistik. Und dann hat sie noch ein Aufbaustudium mit einem Abschlussdiplom dann in Sozialrecht absolviert. Und das juristische Studium übrigens, by the way, hatte Christine aufgenommen, um gegen die Todesstrafe kämpfen zu können, die damals noch galt.
Hammer, ne?
Ja. Ja, so lange ist das noch gar nicht her. Und by the way, 1977 wurde es zum letzten Mal in Frankreich angewandt, die Todesstrafe, und 81 ganz abgeschafft, allerdings ohne Christines Zutun, aber der Wille zählte. Christine jedenfalls wurde 1980 auch Direktdozentin für Vertragsrecht an ihrer Uni Paris-Nanterre, wo sie gerade noch abgeschlossen hatte. Insgesamt 2 Jahre machte sie das.
1981 begann Christine auch als Rechtsanwältin zu arbeiten, laut ihrer Biografie bei der EZB mit den Schwerpunkten Handelsrecht, Fusionen und Übernahmen, Kartellrecht, Arbeitsrecht und Schiedsverfahren für internationale Unternehmen. Und zwar tat sie dies im Pariser Büro der renommierten US-amerikanischen Anwaltskanzlei Baker und McKinsey mit Hauptsitz in Chicago. Dafür lehnte sie ein Jobangebot in einer angesehenen Pariser Kanzlei ab, weil diese laut fembio.org, Zitat, für Frauen nur untergeordnete Positionen anbot. Und das Zitat bei Woman.at fasst es etwas genauer. Christine erinnert sich dabei an ein Bewerbungsgespräch von 1979 für einen Job in einer großen Pariser Anwaltskanzlei, den sie sausen ließ, da man ihr erklärte, dass sie als Frau keine Aussicht auf eine Position als Partnerin dieser hätte. So, nun, Pech gehabt. Sie ging zu Baker und McKinsey und Die Kanzlei wurde übrigens 1949 gegründet und war im Jahr 2017 mit 4.700 RechtsanwältInnen, insgesamt über 13.000 Angestellten in 74 Büros und einem Jahresumsatz von, Achtung, haltet euch fest, 2,67 Milliarden US-Dollar, die zweitgrößte international operierende Anwaltsfirma der Welt und gilt als die stärkste Marke in diesem Feld. Also das konnte Christine zu dem Zeitpunkt natürlich noch nicht wissen, aber sie hat genau dort ordentlich Karriere gemacht. Sie hatte wohl auch eine Chefin, die sie förderte und deren Namen wissen wir leider nicht. Das führte jedoch dazu, dass sie nach 6 Jahren bereits Partnerin wurde, was bei Anwaltsfirmen eine Riesensache ist. Und später leitete sie sogar die europäischen Büros.
Ja, ein kleiner Sidekick noch. In dieser Anfangszeit fiel dann auch ihre Hochzeit mit dem Finanzanalysten Wilfried Lagarde, 1982, ein Jahr vor meiner Geburt, mit dem sie 10 Jahre verheiratet blieb. Die gemeinsamen Kinder Pierre-Henri und Thomas wurden 1986 und 1988 geboren. Christine beschreibt das französische System der Ganztagsbetreuung als doppelt unterstrichen entscheidend für die Möglichkeit, Kinder und Karriere unter einen Hut zu bekommen. Und das stimmt auch. Das ist da ganz normal. Deswegen verdrehen die immer die Augen, wenn wir sagen, oh, nach einem Jahr willst du dein Kind schon in die Kita geben, du Rabenmutter. Mhm. Bei denen erfolgt das schon meistens nach dem zweiten Monat. Genau, sie sagt natürlich, oder nicht natürlich, aber sie hat auch gesagt, sie hat eigentlich im Schnitt immer nicht mehr als 5 Stunden Schlaf pro Nacht gehabt. An was wir das jetzt festmachen können, weiß ich nicht.
Daddy. Quellen findet ihr ja in den Shownotes, wie immer.
Genau.
Oder eine Auswahl davon. Ja, ich glaube, bei der Kinderbetreuung können wir uns von den Franzosen auch noch einiges abgucken, aber das
zumindest die Wahl haben zu dürfen. Genau, ne? Genau. Gerade heute noch mit einer Kollegin gesprochen in Bayern, die hat 800 Euro für den Kita-Platz ihres Sohnes gezahlt im Monat.
Also ja, das ist ja von Bundesland zu Bundesland immer noch unterschiedlich. Ne? Also die BerlinerInnen sind da so ein bisschen besser drauf. Und aber auch da, wenn du auf dem Land, irgendwo in Deutschland auf dem Land lebst, hast du keine Chance. Aber gut, das ist auch nochmal vielleicht eine Folge wert. Können wir ja nochmal drüber diskutieren.
Ja, ich glaube auch.
Kinderbetreuungsmöglichkeiten in Deutschland. 1995 wurde Christine dann Mitglied des Vorstands bei Baker & McKinsey und geschäftsführende Partnerin des Pariser Büros. 1999 schließlich wurde sie die erste Frau an der Spitze dieser hochrenommierten Kanzlei und zog dafür nach Chicago ohne ihre beiden Kinder, die beim Vater blieben. Christine behielt jedoch eine Pariser Wohnung und besuchte ihre Kinder so oft wie möglich. Und das Verhältnis zu ihren Kindern sei deshalb laut ihrem Umfeld auch sehr eng geblieben. Inzwischen ist sie übrigens Großmutter. Zu Christines Zeit hatte die Firma bereits etwa 3.400 AnwältInnen in 70 Ländern und etwa 1 Milliarde US-Dollar Jahresumsatz. In ihrer Zeit als Anwältin jettete sie um die Welt und beriet Firmen bei Microsoft, Sony, BP oder Avis. Ihr Kollege John Controy beschrieb sie mit den Worten, Zitat, als Ausdruck ihrer eigenen Selbstbeherrschung brachte Christine sehr viel Disziplin und Effizienz in unseren Vorstand. Ihre menschliche Wärme und ihre Sensibilität für andere Kulturen machten sie bei allen Kunden und Anwälten weltweit beliebt. Zitat Ende. Christine blieb bis 2005 bei Baker und McKinsey, ab 2004 auch als Vorsitzende des Global Strategy Committee. Nebenbei gehörte sie von Mitte der 90er bis 2002, 2003 mehreren Arbeitsgruppen zur Verbesserung der US-Handelsbeziehungen mit Europa und insbesondere Polen an, auch in Fragen des Rüstungshandels, genauer dem Verkauf von 48 Kampfflugzeugen an Polen für 3,5 Milliarden US-Dollar im Jahr 2003. Christine selbst verdiente in der Firma zuletzt etwa um die 800.000 US-Dollar im Jahr. Übrigens kleiner Serientipp, den Daniel uns hier noch schön ins Skript geschrieben hat. Grüße gehen raus an dich, lieber Daniel. Und ich zitiere, die wirklich hervorragenden US-Serien The Good Wife und die Nachfolgeserie The Good Fight spielen in Chicago und drehen sich um Rechtsanwältinnen, die auch eine Menge politische Verwicklungen umschiffen müssen.
Sehr cool, sehr cool. The Good Wife habe ich schon gesehen, The Good Fight muss ich mir noch angucken. Politik ist ein gutes Stichwort, denn um 2004, 2005 herum erreichte die Politik dann auch Christine, denn Der Ruf der Politik aus ihrem Heimatland Frankreich ereilte sie. 2005 fragte sie nämlich der damalige Premierminister Dominique de Villepin, ob sie sich den Posten als Ministerin für Außenhandel vorstellen könne. Und Christine konnte. Sie sagte zu. Wie gesagt, sie gehörte der Union pour un Mouvement Populaire, UMP, also die Republikaner heute, an einer eher konservativen Partei, wobei sie als junge Frau als eher links und Anhängerin des Sozialisten François Mitterrand galt, Staatspräsident übrigens von 1981 bis 1996. Und die französischen Républicains hießen bis 2015 die UMP. Mhm. Deutsche Union für eine Volksbewegung und stellte direkt aufeinanderfolgend zwei französische Ministerpräsidenten. Mhm. Das waren 2002 bis 2007 die zweite Amtszeit von Jacques Chirac und schließlich von 2007 bis 2012 Nicolas Sarkozy. Seit 2012 befindet sich die Partei in der Opposition und erreicht aktuell in Umfragen, Juni 2024, ja, nur noch 8% Zustimmung, aber das soll es jetzt auch schon zur Partei gewesen sein. Insgesamt ist Christine wohl eher eine Liberale, der die Regulierung von Finanzmärkten am Herzen liegt. Christine, ja, verbrannte sich so ein bisschen beim Einstieg in die Politik, manchmal ein bisschen den Mund und wurde deshalb Madame Lagaffe genannt, also Frau Ungeschick. Weiß nicht, ob auch andere Frauen das gesagt haben, aber ja. Sie blieb dennoch von 2005 bis 2007 Außenhandelsministerin und förderte besonders den Technologiesektor durch spezielle Programme. In dieser Zeit kam sie auch mit ihrem neuen Lebensgefährten, dem Unternehmer Xavier Giocanti. Ich weiß nicht, ich glaube, den Namen spreche ich gerade falsch aus, aber Giocanti geschrieben, aus Marseille zusammen. Mit ihm ist sie bis heute liiert, aber nicht verheiratet. Jetzt gehen wir wieder zurück zu ihrer beruflichen Laufbahn. Nach einem kurzen Intermezzo als Ministerin für Landwirtschaft und Fischerei, ja,
interessant.
Fanden wir beide auch ziemlich ein interessantes Ministerium. Im Jahr 2007 wurde sie nach einer Regierungsumbildung unter Sarkozy Wirtschafts- und Finanzministerin. Sie war damit nicht nur die erste Frau, die diesen Posten in Frankreich übernahm, sondern auch die erste Frau, die jemals den Vorsitz eines Finanzministeriums in einem der G8-Staaten innehatte.
Wow.
Krieg ich Gänsehaut. Ja. Sie war in der zweiten Jahreshälfte 2008 außerdem Ratsvorsitzende für Frankreich in der Europäischen Union. In diese Zeit fiel ja auch die internationale Finanzkrise, wir erinnern uns. Christine war der Ansicht, dass vor allem die männlich geprägte Finanzkultur ein Grund für diese Krise war. Das haben wir ja schon mehrfach.
A woman, würde ich sagen.
Genau. Mhm. Ihr Umgang mit der Finanzkrise würdigte die hoch angesehene Fachzeitung Financial Times 2009 mit der Ernennung zur besten Finanzministerin Europas.
Wow.
Und das, obwohl sie sich 2008 durchaus auch in einer persönlichen Krise befand. Also es gab nicht nur die Wirtschaftskrise, sondern auch noch eine persönliche Krise bei ihr und Gerüchten zufolge kurz vor ihrem Rücktritt stand.
Versuchen wir uns dem mal so ein bisschen zu nähern, denn jetzt müssen wir auch mal zu den etwas unschöneren Dingen kommen, die auch bei Christine nicht ausblieben. Sie selbst hat einmal gesagt, Zitat, ich habe lange geglaubt, dass Arbeit und Kompetenz genügen, damit sich Frauen in der Gesellschaft und in Unternehmen durchsetzen. Das denke ich heute nicht mehr. Allerdings ist Erfolg niemals endgültig. Jeden Morgen muss man seine Fähigkeiten aufs Neue beweisen. Zitat Ende. Auch Christine hat sich über politische Einflussnahme und auch eine gewisse Unterwürfigkeit in Stellung gebracht. Ein undatiertes Schreiben an Nicolas Sarkozy wurde am 6. Juni 2013 in der französischen Zeitung Le Monde veröffentlicht, ohne dass sie es wollte. Zitat. Benutze mich so lange, wie es dir passt und wie es deiner Aktion und deinem Casting entspricht. Wenn du mich brauchst, benötige ich deine Führung und Unterstützung. Ohne Führung wäre ich ineffizient. Ohne Unterstützung wäre ich nicht sehr glaubwürdig. In immenser Bewunderung, Christine L. Und in der Taz wird dieser Brief als peinlich bezeichnet. Aber wie ist dieser überhaupt an die Öffentlichkeit gelangt? Das geschah im Zuge einer Hausdurchsuchung 2013 aufgrund von Ermittlungen wegen Amtsmissbrauchs im Jahr 2008. Was war passiert? Der französische Geschäftsmann Bernard Tapie, ehemaliger Adidas-Chef und Freund von Nicolas Sarkozy, bekam von einem privaten Schiedsgericht eine Entschädigungssumme von 403 Millionen Euro zugesprochen, weil er beim Verkauf von Adidas-Aktien an die staatliche Bank Crédit Lyonnais, also die in Lyon ansässige Bank, 1992 von dieser übervorteilt worden sein soll. Christine stimmte der Zahlung dieser Summe laut der Vorwürfe vorschnell zu, um einen teuren Rechtsstreit zu verhindern. 2016 wurde sie vom Kassationsgericht in Paris, das ist etwa vergleichbar mit unserem Bundesverfassungsgericht oder dem US Supreme Court, also dem höchsten Gericht in Frankreich, tatsächlich wegen Fahrlässigkeit verurteilt und das, obwohl sowohl Staatsanwaltschaft als auch Verteidigung einen Freispruch forderten. Eine Strafe wurde allerdings nicht ausgesprochen.
Ja, wenn man sich so ein bisschen eigentlich mit Politik auseinandersetzt, dann finde ich den Brief an Sarkozy jetzt überhaupt nicht verwerflich. Denn so funktioniert Politik und naja, okay, kommen wir zurück. 2016, da war Christine ja schon 5 Jahre Direktorin des IWF, dem Internationalen Währungsfonds mit Sitz in Washington D.C. Der IWF ist eine Schwester, oder IWF, aber ich sage jetzt mal Deutsch, ne, ist eine Schwesterorganisation der Weltbank und vergibt Kredite an Länder mit Zahlungsschwierigkeiten, fördert außerdem die internationale Zusammenarbeit in der Währungspolitik. Also lest gern weiter. Wir können in dieser Episode das jetzt nicht weiter ausführen. Es ist wirklich total spannend, wie die Länder untereinander, miteinander agieren. So, und um diesen Posten bewarb sie sich 2011 unter anderem mit den Worten, Zitat, ich habe ein ruhiges Gewissen, denn ich habe stets im Interesse des Staates und im Einklang mit den Gesetzen gehandelt. Zitat Ende. Der Posten der IWF-Vorsitzenden wurde 2011 frei, da Vorgänger Dominique Strauss-Kahn aufgrund von Vergewaltigungsvorwürfen aus dem Amt scheiden musste. Mhm. Das hatte ich schon echt verdrängt. Ja. Mhm. Nicolas Sarkozy hat Christine dann sofort vorgeschlagen, was allerdings anhand des 2013 aufgetauchten Briefs dann mehr als nur ein Geschmäckle hatte. Mhm. Dort schrieb sie nämlich auch, und jetzt wird's dann doch wieder interessant, Zitat, ich hege keinerlei persönliche politische Ambitionen und ich habe nicht den Wunsch, ein dienstfertiger Ehrgeizling zu werden, wie viele in deinem Kreis, deren Loyalität neueren Datums und oft nicht von Dauer ist. Zitat Ende. Diese sogenannte Affäre und Christines häufige Plädoyers für eine stärkere Arbeitsmoral, das kennen wir auch von unserem Herrn Lindner, kosteten Christine viele Sympathiepunkte, übrigens ja auch bei Herrn Lindner, allerdings nicht ihre Karriere. Christine war jedenfalls die erste Frau überhaupt an der Spitze des IWF und 2011 allerdings auch die einzige Kandidatin, die übrigens vom Verwaltungsrat einstimmig eingesetzt wurde. Sie war gleichzeitig auch die erste Juristin, Männer inkludiert.
Wow. Oh, das macht doch eigentlich Sinn, in dem Fall auch einen Juristen oder eine Juristin zu wählen. Aber
ja, gut. Da müssten wir jetzt echt mal ein größeres Fass aufmachen.
Ja, das stimmt.
Schon vor dem Schuldspruch 2016 wurde Christine für eine weitere Amtszeit von 5 Jahren als IWF-Vorsitzende bestätigt. Woman.at schreibt, zu den wichtigsten Themen, mit denen sie damals konfrontiert wurde, gehörte die anhaltende griechische Schuldenkrise, die ihrer Meinung nach nur durch einen sinnvollen Schuldenerlass gelöst werden konnte, eine bei einigen eher unbeliebte Haltung. Zitat Ende. Ihr Gehalt in dieser Zeit betrug übrigens laut Handelsblatt nur in Anführungsstrichen, wir erinnern uns an die alte Summe, die sie mal verdient hatte als Partnerin in der Anwaltskanzlei, nur 467.940 US-Dollar im Jahr plus 83.760 Euro Aufwandsentschädigung. Sorry dafür, dass wir jetzt hier in den Währungen so springen. Aber
ich glaube, das ist ja nicht so ganz so weit weg. Hätten wir jetzt mit Schilling und Lira noch rumgewurschtelt, dann wären, glaube ich, alle so... Genau. Ja, nochmal zum Taschenrechner gelaufen. Der IWF hat ja auch Verhaltensregeln, Zitat, als geschäftsführende Direktorin wird von Ihnen erwartet, dass Sie den höchsten ethischen Standards genügen, orientiert an den Werten von Integrität, Unparteilichkeit und Diskretion, Zitat Ende. Hätte sich Christine da nicht dran gehalten, wäre sie kaum für eine zweite Amtszeit in Frage gekommen. Für Frauen setzte sich Christine während ihrer Amtszeit beim IWF besonders ein. Sie erkannte in deren systematischen Benachteiligung ein echtes Problem und eine große Wachstumsbremse. Das trifft ja nicht nur für diesen Bereich des Arbeitens zu. Kleine Randbemerkung meinerseits. So könnte man das durchschnittliche Bruttoinlandsprodukt um 35% steigern, indem man die Jobsituationen zwischen Männern und Frauen angleicht und für fairere Arbeitsbedingungen für alle sorgt.
Ja, das müssen wir mal, das sollten sich ganz viele mal anhören.
Auf jeden Fall.
Ganz besonders die, die halt so auf Treadwise stehen.
Oh Gott, da müssen wir jetzt nochmal wieder eine Fußnote reinmachen. Treadwives, gerne nochmal nachgoogeln, was das ist, oder in die Folge mit Theresa Brückner reinhören.
Genau.
Offensichtlich machte Christine Lagarde ihren Job eher noch so gut, dass sie die zweite Amtszeit nicht zu Ende brachte, sondern 2019 einen noch wichtigeren Job angeboten bekam. Nachfolgerin beim IWF wurde übrigens wieder eine Frau, die bulgarische Ökonomin Kristalina Georgieva. Inzwischen in ihrer zweiten Amtszeit, by the way. Da hat Christine auf jeden Fall Pionierarbeit geleistet. Und für sie selbst ging es an die Spitze des europäischen Finanzherzens und das als Juristin und als, wie sollte es anders sein, erste Frau. Die Rede ist natürlich von der Europäischen Zentralbank, wir hatten es ja eben schon gesagt, deren Präsidentin sie ja dann auch wurde. Und zur Erinnerung nochmal, 98 gegründet, Sitz in Frankfurt am Main. Hauptaufgabe ist die Überwachung und Regulierung der Währung Euro und dessen Wirtschaftszonen, also deren, der Europäischen Union, deren Wirtschaftszonen. Das schlüsseln wir mal genauer auf und zitieren der Einfachheit halber aus Wikipedia. Verzeiht das bitte. Also, die grundlegenden Aufgaben finden sich in Artikel 127 Absatz 2 des EU-Vertrags oder AEU-Vertrags. Also Festlegung und Durchführung der Geldpolitik, Durchführung von Devisengeschäften, Verwaltung der offiziellen Währungsreserven der Mitgliedstaaten, Versorgung der Volkswirtschaft mit Geld, insbesondere die Förderung eines reibungslosen Zahlungsverkehrs. Die EZB hat darüber hinaus diese weiteren Aufgaben: Genehmigung der Ausgabe des Euro-Papiergeldes, die Ausgabe selbst erfolgt durch die nationalen Zentralbanken, Aufsicht über Kreditinstitute und Beitrag zur Stabilität der Finanzmärkte, Beratung der Gemeinschaft und nationaler Behörden, Zusammenarbeit mit anderen internationalen und europäischen Organen, Sammlung der für die Erfüllung ihrer Aufgaben notwendigen statistischen Daten und Erstellung einer Zentralbankbilanz. So. Das müsst ihr nicht alles mitgeschrieben haben. Ihr könnt natürlich auch gerne nochmal bei Wikipedia nachschauen.
Wenn mal wieder von einer Veränderung des Leitzins durch die EZB die Rede ist, wisst ihr jetzt, um was für eine Behörde es sich dabei handelt? Die EZB reguliert ganz entscheidend den Geldfluss in der Europäischen Union. Das mal so in einer Nussschale, in a nutshell. Und jetzt wisst ihr auch, warum Christine als derart einflussreich gilt. Und zunächst wollte sie den Job laut BBC überhaupt nicht, betrachtete die Nominierung jedoch trotzdem als große Ehre. Im Amt ist sie seit dem 1. November 2019 und was wenige Monate danach folgte, wissen wir alle, nämlich die Corona-Pandemie. Wichtigstes Instrument einer Zentralbank ist die Festlegung eines Leitzinssatzes, zu dem die Zentralbank Geschäfte mit anderen Kreditinstituten abschließt. Um die wirtschaftlichen Folgen der Pandemie abzufedern, setzte Christine zunächst die Niedrigzinspolitik ihres Vorgängers Mario Draghi fort. Der Leitzins lag 2016 schon bei sagenhaften 0%. Null.
Hammer.
Ja, viele, die jetzt dann im Kaufrausch, Betongoldkaufrausch, nenne ich das immer so, Immobilienkaufrausch waren, die haben sich gefreut und haben dann die Kredite genommen und und wurde erst ab 2022 schrittweise erhöht auf inzwischen, ich glaube, 4,5%, nagelt mich nicht drauf fest. Das ist auf jeden Fall das höchste Niveau seit 2008, da war es nämlich 4,25%, als die erwähnte Wirtschaftskrise begann und den Leitzins über Jahre fallen ließ. Doch nicht nur das Zinsniveau ist Christine dabei besonders wichtig, sondern auch ein Plan gegen den Klimawandel und die eben erwähnte Förderung von Frauen, die uns natürlich ganz besonders freut, ne,
Katrin? Auf jeden Fall.
Ja.
Yes.
Beides im Gleichschritt, was so gar nicht nach konservativer Politikerin klingt, ne? Und vielleicht wird ein bisschen deutlich, warum wir sie hier auch vorstellen. Also ich glaube, sie war halt mehrfach schon genannt als die erste Frau, ne? Aber über den 25-köpfigen Rat der EZB sagte sie der New York Times mal: "What I can do is, when there is a vacancy, I can raise my voice. I can pick up the phone. I can impress upon them that it's a bit ridiculous to have out of 25 members only 2 women."
Uiuiui. Okay.
Tja. Also übersetzt in etwa, also die Leute überzeugen und beeindrucken, bis sie vielleicht selbst merken, dass es lächerlich ist, wenn nur 2 von 25 nur Frauen sind, ne?
Mhm.
Dann noch, was den Klimawandel betrifft, will Christine noch dringlicher, aber auch strukturierter vorgehen und kreiert deshalb ein Netzwerk aus ExpertInnen, Special Hub nennen sie das, aller möglichen Fachrichtungen innerhalb der EZB und regt den Kauf grüner Anleihen durch die EZB an. Krass.
Ja, wow. Naja, Christine hat auf jeden Fall eine Menge Arbeit hinter sich und noch eine Menge vor sich, würde ich mal behaupten. Mhm. Der Krieg in der Ukraine und die allgemeine politische Lage kommen ja nochmal dazu, ne? Also das hat ja auch auf das Geld oder Wert des Geldes einen nicht ganz unwesentlichen Einfluss. Sie hat sich auch hinsichtlich des EU-Wiederaufbaufonds für die Folgen der Pandemie dafür eingesetzt, dass stark betroffene Länder wie Spanien und Italien ihre Gelder als Zuschüsse bekommen, nicht als Darlehen.
Mhm.
Die erwähnte Rolle der Frau ist für sie auch nicht nur so ein Nachgedanke. Sie selbst Sie setzt sich eben seit vielen Jahren für die Belange von Frauen ein. Sie sagt, das ist ein wirklich kluger und leider wahrer Satz, Zitat, Armut ist sexistisch. Wir müssen sicherstellen, dass Frauen nicht vergessen werden, Zitat Ende.
Mhm.
2018 war sie im Beirat der G7 für Geschlechtergleichstellung und 2019 Mitglied des International Gender Champions Network und Co-Vorsitzende von dessen Finanzarbeitsgruppe. Christine empfand es durchaus als kräftezehrend, die einzige Frau unter Männern zu sein, rät Frauen aber, sich nie selbst zu bemitleiden und einfach weiterzumachen. Das ist leicht gesagt, aber ja, auch wahr, ne?
Ja, weil ich glaube, da spielt sie auf die Opferhaltung an, die gerne eingenommen wird, ne? Sondern ja, dieses typische, oder wir kennen es von Postkarten, wenn man hinfällt, aufstehen, Krone richten, weiterlaufen.
Ja.
Wir kommen jetzt langsam zum Ende dieser Episode. Christine ist ja wirklich ein echtes Brett in der Vorbereitung. Da nochmal danke an Daniel. Und wir können euch nur empfehlen, selbst noch mal ein bisschen weiter zu ihr zu recherchieren. Wir konnten mit dem Schaffen dieser unfassbar fleißigen und wirklich auch einflussreichen Frau aber immerhin ja über eine halbe Stunde füllen. Also eine ganze Episode füllen. Und dennoch haben wir für euch noch mal einen kleinen Fun-Fact zum Schluss. Richtig, Katrin?
Ja, klar. Wir enden mit einer im wahrsten Sinne süßen Geschichte. Fand ich irgendwie auch wirklich süß, als ich es gelesen habe. Im vergangenen Oktober, also 2023, traf sich Christine Lagarde mit dem Journalisten Martin Arnold von der Financial Times im Frankfurter Kaffeehaus Siesmeier und brachte ihm selbstgemachte Grapefruit-Marmelade mit. Arnold fand sich durch diese charmante Geste direkt entwaffnet und ließ sich von Christine erklären, dass sie seit etwa 45 Jahren jeden Tag eine Grapefruit verdrücke. It gives you vitamin C and a little pep in the morning. Sie bringt also Vitamin C und einen kleinen Kick am Morgen. Nochmal in der Übersetzung, das Eis war gebrochen und so war es nicht verwunderlich, dass Christine ihren Nachtisch, ein Stück Käsekuchen, mit dem Journalisten teilte. Die Kellnerin brachte einen zweiten Teller und ein Messer und fragte, ob sie das Stück durchschneiden solle. Christine bejahte, weil die Kellnerin eben einfach besser wisse, wie das geht.
Oh.
Für Christine hatte das mit Respekt zu tun. Same applies with the people I have to work with. Sometimes you have to just give space.
Mm.
Übersetzt also, das Gleiche gilt für die Menschen, mit denen ich arbeite. Manchmal muss man ihnen einfach Raum geben. auch irgendwie schön. Kleine süße Geschichte, oder?
Total. Ja. Finde ich auch wirklich niedlich. Jetzt habe ich aber Lust auf Käsekuchen.
Ja.
Und ein bisschen Feierabend.
Und ein bisschen Lust auf Feierabend. Genau das wollte ich auch gerade sagen, liebe Kim. Das machen wir jetzt auch und ja.
Euch da draußen wünschen wir das Gleiche und freuen uns auf die nächste Woche, wenn wir euch die wunderbare Kate Blanchett vorstellen.
Oh ja, auf die freue ich mich auch total sehr. Und ja, wir sagen einfach mal alles Liebe und bis dahin.
Tschüss. Tschüss.